die Diskussion über KI wird viel zu emotional oftmals betrieben, anstatt rational, schlicht und ergreifend von der guten alten kaufmännischen Seite. Es kann nie die Technologie an sich sein.
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Bei unserem heutigen Live-Podcast hier beim Handelsblatt Media Group Summercamp 2024 geht es eben um das Thema digitale Transformation managen. Welche Rolle spielt das C-Level dabei? Ich habe eine Bezeichnung mitgenommen, die über die Jahre hinweg nicht irrelevant geworden ist, nämlich von unserer damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die 2013 sagte, dass mit diesem Internet und dieser Digitalisierung, das ist ja für viele immer noch Neuland. Wenn wir heute mal hinschauen, 11 Jahre später, so hart es klingt für viele Unternehmen, ist Digitalisierung, Vernetzung, Datenmanagement und etc. immer noch Neuland. Beziehungsweise es gibt da sehr, sehr viel Nachholbedarf. Und das ist keine stumpfe These jetzt einfach nur von mir, sondern da gibt es auch ein paar Zahlen, die ich euch mitgebracht habe. Die stelle ich euch einmal ganz kurz vor.
Warum ist das wichtig?
Und zwar nämlich belegt der Digitalisierungsindex des Instituts der deutschen Wirtschaft eindeutig, dass seit 2021 sich die deutschen Unternehmen nicht schneller digitalisieren, nämlich sogar langsamer. Und wenn wir sogar schauen, von 2022 auf 2023 ist der Digitalisierungsindex sogar gesunken. Sind das jetzt gute Vorzeichen? I don't know. Viel schlimmer ist aber, dass etwa 7 von 10 Unternehmen gar nicht wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie Ideen für ihre Digitalisierungsvorhaben haben. Und der Branchenverband Bitkom sagt sogar, dass sich jedes zweite Unternehmen insgesamt an sich mit diesem Thema digitale Transformation schwer tut, die überhaupt zu bewältigen. Komisch ist aber, in derselben Umfrage sagt auch jedes dritte Unternehmen, wir sind digital eigentlich ganz gut aufgestellt. Ist es jetzt verzerrte Weltwahrnehmung oder sind wir doch weiter vorne mit dabei, als wir eigentlich denken?
Nachgehakt.
Und ich begrüße unseren heutigen Gast, das ist Nils Strohkirch von Fujitsu. Nils, grüß dich, dein Applaus. Hi, einmal.
Grüß dich, ja, danke, einmal hallo.
So, nimm gerne Platz, ja, hier gerne, auf unserer Podcast-Stage.
Dann können wir uns ein bisschen entspannen und, nein, natürlich nicht entspannen.
Entspannen, na, mal gucken.
Mal gucken, was passiert.
Ganz genau richtig. Gehen wir erstmal einen Schritt zurück aus deinem ersten Job, den du hattest. Was war da so ein Prozess oder eine Anwendung, wo du gesagt hast, boah, da könnte so eine digitale Technologie einen ganz schönen Schritt nach vorne bedeuten?
Ja, also nun bin ich ja schon auch ein paar Tage älter. Also die erste richtige Wahrnehmung von Digitalisierung hatte ich ehrlich gesagt als Student an der Uni in Köln. Wer kennt Gopher hier noch? Gopher ist so sozusagen der Vorgänger von Chatten und E-Mails, ja, so nenne ich das einfach mal ganz grob. Und zwar hatte ich einen Freund in Amerika und wir haben das genutzt. Und um die Uhrzeit treffen wir uns online und tauschen Nachrichten aus, wie, was man heute Chat nennen würde. Und das fand ich natürlich total unglaublich, weil zu dem Zeitpunkt hat so ein Telefonat nach Amerika pro Minute irgendwie 1,50 € oder 2 Euro gekostet, umgerechnet. War natürlich D-Mark zu dem Zeitpunkt noch. Und das zweite Thema war, ich habe BWL studiert und als ich fertig war, hatte ich nichts Besseres zu tun, als mich mit 2 Fotoingenieuren zusammenzutun und ein eigenes Fotofachlabor dort zu betreiben. Und da ist etwas passiert zu dem Zeitpunkt, nämlich da kamen die digitalen Kameras auf. Und die haben jetzt angefangen, digital zu schießen. Und wir haben dann angefangen, 2 Dinge zu tun daraus. Nämlich erstens digitale Bildarbeitung zu implementieren und digitale Bilddatenbanken.
Was heute eigentlich nicht mehr wegzudenken ist, ne?
Damals, die haben uns alle angeguckt, was ist das denn? Also das war da so der zweite echte Berührungspunkt, weil die Fotografen dann gemerkt haben, naja, das ist jetzt zwar digital ganz toll, aber die Farbe da gefällt mir aber gar nicht. Also so kam das. Und das waren so die ersten beiden echten Ansatzpunkte.
Ich habe mir ja sagen lassen, man fragt niemanden nach seinem Alter, das ist ein bisschen unhöflich. Ah. Wenn du jetzt einfach die Jahre benennen müsstest, wann diese beiden Momente waren, dann können wir das ungefähr zurückrechnen.
Ja, das Gopher war so 95 und das andere 97, ja, also schon relativ nah beieinander. Und seitdem waren Finanzen und Technologie immer zusammen für mich.
Klar, Digitalisierung ist wie, als würde man, sag ich mal, jetzt ein großes Fass aufmachen und sagen, ich greife da jetzt mal rein und gucke, was bei rauskommt. Lass uns möglichst konkret bleiben. Wir reden seit 2,5 Jahren über einen Megatrend, künstliche Intelligenz. Wann macht da Digitalisierung mit künstlicher Intelligenz am meisten Sinn?
Ja, ChatGPT hat immerhin etwas getan, nämlich jetzt die Awareness ganz klar geschaffen. Und jetzt ist natürlich auch, sind Quantensprünge, die wir dort sehen. Genau, das ist auch ein Teil des Problems. Weil dies schafft auch in den Unternehmen, gerade im C-Level, eine Erwartungshaltung. Weil jeder hat es im Munde, jeder benutzt es, jeder erzählt, wie toll es ist. Und es ist auch toll. Das Thema ist aber, die echte Produktivität dort rauszuholen. In meiner Erfahrung ist am besten erstens mal die Erwartungshaltung, sich klar einzugrenzen. Zweitens, sich immer End-to-End-Prozesse anzuschauen und die dann zu gucken, wo kann ich künstliche Intelligenz einsetzen, was kann es mir bringen. Und jetzt kommt der gute alte Finanzer in mir durch, der sagt, und berechne den ROI, der Return of Investment. Und wenn der stimmt, das, was du investierst und was du rausholst und das nachweise, dann hast du einen Case.
Hast du da ein Beispiel für?
Nehmen wir mal jetzt, ich bin in HR oder E-Mails, ich höre dann immer die Sachen, ja, da werden 20% mehr Effizienz erreicht.
Klingt ja auf den ersten Blick erstmal ganz
klingt
schön.
Klingt ja erstmal fantastisch. Und dann sehe ich, wenn ich das mal 10.000 Mitarbeiter mal, was die verdienen in der Stunde, da kommen da so riesige Summen raus. Ja, das ist ja erstmal nicht falsch. Aber dummerweise ist es auch bei Weitem nicht richtig. Weil die Frage, die ich dann stelle, ist, können wir dann auch wirklich, sage ich mal, von 10 Leuten 2 rausnehmen? Oder können diese 10 Leute 20% wirklich auch mehr nachweislich, sagen wir mal, schaffen? So, also jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Da ist vom Prinzip geht es um einen Chatbot, wenn Fragen gestellt an HR und wenn es dann ein Thema ist, was der Chatbot nicht lösen kann, dann geht das an einen Human und anstatt sich das den ganzen Chat anzuschauen, gibt es dann eine intelligente KI-Zusammenfassung. Das kann ich nachvollziehen. Das ist ein klarer End-to-End-Prozess. Da sage ich, das kann ich nachmessen. Da weiß ich am Monatsende, wie oft das geholfen hat und dem kann ich auch einen Geldbetrag zuweisen. Aber wenn ich jetzt einfach sage, na, ich lasse jetzt ChatGPT oder Copilot meine E-Mails schreiben, also mal davon ab, dass ich immer noch Angst hätte, dass es ein bisschen halluziniert und ich mit einmal meinem Chef eine Liebes-E-Mail schicke, ist die Frage, ist, was mache ich mit den 20%? Also nutze ich die jetzt wirklich für die Firma und kann wirklich mehr tun? Nutze ich die, weil ich Netflix gucke oder was anderes oder gar nichts tue? Oder tue ich einfach so, als wenn ich total busy wäre und mein Chef findet es ganz toll, ja, weil ich mache ja eigentlich nichts mehr.
Also ich verstehe dich richtig, du hast auch so ein Dissens zwischen Effizienz und Produktivitätsgewinn und eben versus neu gewonnener Freiraum.
Ja, und das ist ja auch in Ordnung, wenn man da ordentlich und offen mit umgeht. Ich wehre mich nur dagegen, dann einen direkten Geldbetrag daneben zu legen, weil den sehe ich einfach nicht. Da kommt der Finanzer in mir durch, weil das, was ich in der G&V nicht sehen kann, ist auch erstmal nicht da.
Ja, dann bleiben wir direkt mal beim Finanzthema, auch ja ein Thema für C-Level. Klar, es gibt Restriktionen. Geld ist knapp, Personal ist knapp etc. Aber welchen Einfluss haben jetzt zum Beispiel auch Budgetgrenzen oder auch vielleicht andere Risikomanagement-Aspekte, wenn ich mich eben digitalisieren will? Vielleicht bleibst du einfach bei deinem KI-Beispiel.
Ja, komplett nicht zu investieren ist genauso schlecht wie riesige Erwartungshaltung zu haben und einen Topf voll Geld einfach hinzustellen und sagen, macht mal. Das ist, glaube ich, beides nicht gut. Ich glaube, worauf es ankommt, ist sich erstmal klar zu werden, wo habe ich denn, wie man so schön auf Englisch sagt, die low-hanging fruits. Also wo kann ich wirklich sehr schnell Effizienzen holen mit den Themen, wo ich auch sehr sicher bin, dass sie kommen und erste Erfolge und Gewinne erzielen auf der Seite.
Zum Beispiel?
Immer wieder End-to-End-Prozesse, immer wieder die ROI-Betrachtung. Und wenn es das nicht gibt, Finger von weg. Und dann ergibt sich das auch, die Diskussion mit den Budgets. Ich glaube, in den deutschen Unternehmen, in den meisten, ist das Geld noch da. Man ist nur sehr, sehr vorsichtig. Und wenn ich jetzt wieder zu dem ROI komme, ich mache ein einfaches Beispiel. Wenn ich ein kleines Projekt habe, End-to-End, und ich weiß, das kostet mich 200.000 Euro und das ist in 6 Monaten getan, aber ich weiß, ich spare 1 Million im ersten Jahr und die nächsten 10 Jahre nochmal 1 Million, warum sollte das Geld nicht da sein, um dieses Projekt zu machen? Also außer ich habe noch ein Projekt, wo ich 40% spare und noch mehr. Okay, fair enough.
Klingt einleuchtend, aber was heißt das jetzt fürs Management bzw. das C-Level und auch für das Thema KI?
Die Diskussion über KI wird viel zu emotional oftmals betrieben, anstatt rational, schlicht und ergreifend von der guten alten kaufmännischen Seite. Aber ich glaube wirklich, dass das der Treiber sein sollte. Es kann nie die Technologie an sich sein, zumindest nicht für die produzierenden Unternehmen. Ja, die sollten sich immer darauf fokussieren, was sie wirklich mit der Technologie anfangen können. Und nebenbei bemerkt, ich komme jetzt nun einiges rum und spreche viel mit Kunden. Da gibt es sehr, sehr viele Kunden, die genau das tun. Und auch sehr, sehr erfolgreich.
Zum Beispiel?
Großer Automobilhersteller, mit dem CIO gesprochen, die machen nur End-to-End-Prozesse. Und wenn sie etwas gefunden haben, schaffen sie es weltweit innerhalb von 3 bis 6 Monaten weltweit zu deployen. Und da gibt es auch keine Diskussion. Das wird dann top-down durchgesetzt, ja, und weil es einfach Sinn macht und alle das Gleiche dann benutzen. Also wird wirklich durchdeployed. Und die haben das aus meiner Sicht sehr gut verstanden.
Wenn du sagst top-down, das ist ja eigentlich so entgegen diesem Digitalisierungsmantra, ne? Wir müssen ja alles irgendwie iterativ besprechen. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich den 10. Arbeitskreis. Jetzt sagst du, man muss auch einmal mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, wird jetzt so gemacht.
Also wenn wir glauben, mit KI können wir alles demokratisieren. Viel Erfolg, ja. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich glaube gerade, um dort die Effizienzen wirklich schnell und auch gerade rauszuheben, braucht es klare Ansagen und Entscheidungen. Und na klar, die Entscheidung wird auch mal falsch sein. Machen wir uns nichts vor, auch dort wird es mal falsche Entscheidungen geben. Aber der Druck in der Wirtschaft, gerade in der Deutschen, ist, glaube ich, auf den Kostenseiten so hoch, dass sie wirklich alles tun, gerade derzeit und tun müssen. Und die es nicht tun, werden hinten runterfallen. Das kann gar nicht anders sein. Das heißt, Effizienzen sind dann ja nicht unbedingt dann nur dafür da, um Leute, rauszuschmeißen, sondern es geht ja, wenn es gute Leute sind, darum, sie frei zu schaufeln für Dinge, die die KI halt nicht kann oder nicht so gut kann oder nicht effizient kann.
Welche Rolle kommt dann gerade dem C-Level im Managen von diesen Digitalisierungsvorhaben zum Beispiel zu? Was müssen die ganz konkret machen?
Aus meiner Sicht klare Grenzen und Framework setzen. Das heißt, den Business-Verantwortlichen, die da drunter sitzen, klar sagen, pass mal auf, Leute, ihr habt das in der Hand, das ist euer Budget, ihr habt die P&L-Verantwortung, ihr kommt mit den Ideen und ihr verteidigt das auch.
Hast du da ein Beispiel aus deiner Erfahrung, vielleicht auch aus dem Kundenkreis, den du betreut hast, du musst kein Unternehmen nennen, aber wo du sagst, das haben die echt gut gemacht?
Also ich kann jetzt ruhig auch einen Kunden nennen. Das ist die Firma Rehau, die machen so Kantenbänder und mit denen haben wir ein KI-Projekt gemacht und sie haben die Herausforderung gehabt, dass diese Kantenbänder alle individuell sind und die werden sehr, sehr schnell aufgerollt und sie wussten also nie, ob irgendwelche Fehler auf diesen Kantenbändern sind. Da wurde es zum Kunden rausgeschickt und der hat es dann vielleicht in die Produktion eingesetzt und wusste es auch nicht und mit einmal kommt ein Fehler und dann müssen sie das alles aufhören und dann raus und dann muss zurückgeschickt werden, gibt Ärger, man ist natürlich nicht glücklich, da muss man gucken, also Riesenaufwand. War das so schnell aufgerollt, kann man das nicht einfach drauf gucken und sagen, hopp, da war ein Fehler. Wir haben also eine Vision-KI mit Video für die entwickelt und jetzt können die genau sehen, was ist und wissen das vor, können dem Kunden Bescheid sagen, der kann das in der Produktion voreinsetzen, es gibt keinen Ärger mehr in dem Sinne, es kann nur was auch mal einen Discount geben, wenn es dann sein muss, um das dann oder auch gucken, nee, das ist im Rahmen des SLAs, somit ist das in Ordnung, aber Kunde, wir sagen es dir trotzdem, ein bisschen aufpassen, dann kann der Kunde entscheiden. Ärgereinsparung, Geldeinsparung und das hat einen klaren End-to-End-Prozess, es hat einen klaren ROI dahinter. Und es hilft den Kunden, es hilft der Firma und wir haben natürlich auch viel Spaß dabei gehabt.
Nun muss ich natürlich auch die Gegenfrage stellen, welche Aufgaben sollte ein C-Level-Management dann gar nicht haben?
Micromanagement. Ich glaube, das Entscheidende ist, die Leute verantwortlich, also das Business und die, die es tun, dafür verantwortlich zu halten und zu machen, was sie dort entscheiden und dann entsprechend die Entscheidungen durchgehen lassen und sie dann also im Rahmen ihrer P&L-Verantwortung fragen. Ich glaube, es wird schwierig, wenn ich als Forscher, gerade von größeren Firmen, versuche, jede Ecke selbst in die Hand zu nehmen. Ich glaube, das kann nur schief gehen. Es ist wirklich das Empowerment, so nenne ich das einfach mal, weil am Ende des Tages habe ich da hochbezahlte Business-Unit-Leiter sitzen. Wenn ich denen noch genau erzählen muss, was sie mit der KI zu tun haben, dann habe ich, glaube ich, die falschen Leute.
Also das Berühmte nicht im Klein-Klein-Verrennen.
Absolut.
Ich habe ein Zitat mitgebracht vom Branchenverbandschef der Bitkom, von Ralf Wintergest. Der hat vor kurzem gesagt, erfolgreiche Digitalisierung braucht Wissen und Werkzeuge. Wissen kann man sich vielleicht noch aneignen. Bei den Werkzeugen wird es ja dann ab und zu auch schwierig. Gerade bei der Digitalisierung reden ja viele über Kollaboration, über Kooperation. Wie finde ich jetzt die richtigen Partner? Denn eingangs habe ich ja auch gesagt, viele wissen gar nicht, an wen sie sich wenden sollen.
Das ist in der Tat eine Herausforderung, weil natürlich viel, viel, viel am Markt unterwegs ist, die Substanz aber nicht unbedingt immer klar ist. Also Nummer eins ist, sollte jemals jemand an die Tür klopfen und sagen, ich habe hier künstliche Intelligenz, das ist Plug and Play, einfach rein und dann funktioniert es, ganz schnell weglaufen und die Tür zu machen. Ja, weil das, also Stand heute gibt es das einfach nicht. Das ist nicht machbar. Sondern die Herausforderung ist in der Tat folgende, das ist bei uns auch nicht anders. Das ist, jetzt nehme ich mal wieder den Rehau-Case, so möchte ich es einfach mal nennen. Dort haben wir eine Basistechnologie der Vision Inspection, die wir übrigens entwickelt haben auf der Rennstrecke am Nürburgring. Hat also erstmal mit dem da gar nichts zu tun, aber die Basistechnologie ist ähnlich. Weil es muss schnell, es müssen Frames, man muss gucken, verschiedene Lichtverhältnisse und dann verschiedene Technologie, also müssen halt verschiedene Aufgaben lösen dabei. Und ich sag mal, das ist vielleicht 20-25% der Miete. Und den Rest, und jetzt kommt die Herausforderung, muss der Kunde oder der diese digitale Transformation gerade in der KI machen möchte, mit den Leuten tun, denen man vertraut. Wenn man sie in-house hat, gut. Ich bezweifle nur, dass in den meisten Fällen das machbar ist, weil das wirklich Spezialwissen und die Tools sind meistens nicht da.
Versteht dich richtig, auch viele Fragen zu stellen?
Ja, also unglaublich viele Fragen zu stellen und auch zu fordern und zu fördern und auch in Frage zu stellen auf der Seite, weil es ist ja kein Selbstzweck. Weil immer dran denken, wir müssen erstmal einen End-to-End-Prozess definieren und den wollen wir mit einem ROI hinterlegen. Das muss hinterfragt werden, also jedes Projekt, ob es groß, mittel oder klein ist. Und jetzt kommen drei Dinge dazu, die super wichtig sind für den C-Level. Nummer eins ist, er braucht die Beratung. Nummer zwei ist, er braucht die Implementierung des Projektes. Also auch jemand, der nicht nur schöne Folien malt und ihm erklärt, wie die Welt funktioniert, sondern auch jemand, der hingeht, ich mache es für dich, bis es läuft. Und jetzt kommt das Dritte. Und nachdem es läuft, sorge ich auch dafür, dass es in 3 Jahren noch läuft und weiterentwickelt wird. Ich würde immer versuchen, einen solchen Partner zu finden, wenn es irgendwie geht. Weil dann kann man ihn auch verantwortlich haben. Weil sonst kennen wir das Spielchen, da kommt einer mit den schönen Folien, dann kommt der Implementierer, da macht es ein bisschen anders. Dann sagt er, ja, das geht doch gar nicht, was auf den Folien steht. Hätte ich euch gleich sagen können. Dann sagen die von den Folien, der hast du nicht richtig verstanden. Dann kommt an der nächste, der Service macht. Sag ich, ja, so einen Service machen wir nicht, das müssen wir anpassen, das kostet jetzt 20% mehr und schon haben wir die Diskussion, die wir nicht haben wollen.
Und dann sitzt man, wenn du Pech hast, wieder im berühmten Stuhlkreis und diskutiert.
Und diskutiert und jeder ist frustriert und jeder wundert sich, warum es nicht funktioniert. Und ich würde immer versuchen, jemanden zu finden, der in der Lage ist, also auch die Verantwortung dafür zu übernehmen.
Wo du jetzt schon so ein schönes Plädoyer gegeben hast. Wir haben zum Abschluss jeder Folge immer den sogenannten Gedanken zum Mitnehmen. Worüber sollen unsere Zuhörenden und auch unser Publikum vielleicht jetzt im Anschluss an diese Live-Podcast-Session einmal nachdenken?
Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
Ich möchte mal eine Abstruse machen. Bei jedem Projekt sich vorstellen, man ist auf der ISS im Weltall und muss da draußen raus mit dem Anzug und man muss eine Tätigkeit erledigen. Man hat aber nur so und so viel Sauerstoff. Man kann nur den und den Rahmen als Radius nehmen und man muss sich vorher überlegen, welche Werkzeuge ich dafür brauche. Weil ich kann halt nicht mal kurz reingehen und sagen, gib mir mal den Schraubenzieher oder Dreher, den ich gerade vergessen habe oder reich mal einen Hammer raus. Das geht da nicht da draußen. Und ich glaube, Digitalprojekte haben da etwas Ähnliches dran. Wenn man sich das nicht vorher sauber zusammenpackt und ich komme auch immer von der These, ich sage mal, a plan is nothing, while planning is everything. Ist, glaube ich, das Entscheidende für jedes digitale Projekt, sich wirklich genau sich hier die Karten zu legen und sich genau zu überlegen, was will ich damit erreichen, was brauche ich, wie lange darf es dauern. Und dann aber auch knallhart den Stecker zu ziehen, wenn es nicht funktioniert.
Schönes Schlusswort, schöne klare Handlungsanweisung. Nils, vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön. Ja.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.